Wunderschönen guten Morgen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Konrad Kaiser. Ich war vor einigen Jahren mal hier, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das ist, 6, 8 Jahre. Da war ich selbst noch Ältester und Gemeindeleiter in Mosbach und da hatten wir zwischendurch einen Austausch. Und es hat sich die letzten Jahre ein bisschen verdünnt. Und der Abstand zu Heilbronn ist irgendwie größer geworden, obwohl er für mich immer präsent war. Mosbach ist ja eine Gemeinde, Zweigemeinde von Heilbronn gewesen. Und wir hatten letztes Jahr neue Älteste eingesetzt. Vielleicht kennt ihr das, dass irgendwann mal ein Cut kommt und plötzlich gibt es eine neue Gemeindeleitung. Das ist so ein richtiger Schnitt. Da wird da was durchgeschnitten, was Altes hört auf, was Neues kommt. Und vor einigen Wochen hat mich die neue Gemeindeleitung gebeten, ich soll doch mal was über den Ursprung der Mosbacher Gemeinde Ihnen erzählen. Sie haben da keine Ahnung, wie das früher war. Ich habe dann eine alte Chronik herausgekramt und da habe ich dann einiges von Heilbronn auch noch in dieser Chronik gelesen. Und ich möchte es jetzt dieser Gemeinde einfach mal sagen, vielleicht wisst ihr es, Heilbronn hatte irgendwann mal 28 Zweiggemeinden. 28. Da müssen wir mal ein bisschen innehalten. Und das habe ich dann dieser neuen Gemeindeleitung erzählt und habe erzählt, wie das Gemeindehaus im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und wie viele Gläubige hier in Heilbronn zur dortigen Zeit gewesen sind und wie diese Brüder und Schwestern die Ärmel hochgekrempelt haben und durchgestartet sind mitten in den Ruinen. Weiß heute kein Mensch mehr, in Mosbach schon gar nicht. Aber wir haben sehr viel von dieser Gemeinde profitiert. Wir haben heute 99 Mitglieder. Vor einigen Wochen hatten wir den 100. erreicht. Ein paar Tage später ist ein Bruder verstorben. Dann sind wir wieder unter die 100-Grenze. Wir hatten es ja gerade von Hochmut. Wir wurden ein bisschen zurückgedämpft. Wir haben viele Missionare ausgesandt. Ein Ehepaar in Nepal, eins in Laos, eine Schwester in London und ein Ehepaar arbeitet in Indien. All das hat auch noch mit der Frucht mit Heilbronn zu tun. Ich weiß, dass früher viel gebetet worden ist und vor allem, dass diese Gemeinde auch Mosbach jährlich 12.000 D-Mark gegeben hat, jahrelang. Es hat sich gelohnt. Und das war so ein bisschen der Rückblick. Jetzt möchte man mal nach vorne schauen. Wir leben ja in einer turbulenten Zeit. Die letzten 2, 3 Jahre, da wurde vieles durcheinandergewirbelt. Ich kenne jetzt momentan nicht den Zustand dieser Gemeinde, aber so querbeet, was ich so erlebe, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in den Gemeinden, da ging schon ein bisschen drunter und drüber. Da war die Seuche Corona so ein bisschen Brandbeschleuniger, so, sage ich es mal mit meinen Worten. Und jeder von uns muss auch gucken, wo wacht er am nächsten Morgen auf, wie sieht das geistliche Leben aus, was ist unser Fundament. Und da geht es so richtig ans Eingemachte, sage ich mal. Turbulente Zeiten, auch vieles ist angstbesetzt. Die Krise, die überlappen sich ja, man weiß schon gar nicht mehr, was bedingt das andere. Da ist wieder Krieg, dann ist Inflation und die ganze Krise, die überlappen sich so übereinander und die Ursache und Wirkung ist immer schwerer auseinanderzuhalten. Und da mittendrin sind wir, in dieser turbulenten Zeit. Das Thema, das ich rausgesucht habe, ist ja Berufung in schwierigen Zeiten. Und ich habe eine der schönsten Bibelstellen rausgesucht im Alten Testament, nämlich aus dem 1. Buch Samuel. Ich denke, die meisten werden diese Geschichte kennen. Da war also ein Mann, der hatte 2 Frauen, die Elkanah, so heißt der Mann, war im Alten Testament teilweise üblich, 2 Frauen zu haben. Einige Könige hatten sogar noch mehr, deutlich mehr. Und wie das so ist in dieser Konstellation, da gab es natürlich bestimmte Schwierigkeiten. Die eine Frau, die Penina, die hatte Kinder und die Hanna hatte keine Kinder. Sie lebte bedrängt. Sie hatte Bedrängnisse. Wer von uns hat keine Bedrängnisse? Gibt es das, dass wir ein Leben leben unter dem Segen Gottes und es flutscht nur? Ich sage es mal mit meinen Worten. Das gibt es eigentlich nicht. Immer wieder im Leben tauchen auch Bedrängnisse auf, manchmal selbstverschuldet. Also wenn ich in mein Leben zurückgucke, da waren natürlich auch selbstverschuldete Bedrängnisse durch Ungehorsam vielleicht oder durch Leichtsinn. Aber es waren auch Bedrängnisse, die auf einen zugekommen sind, die man gar nicht so richtig lokalisieren kann. Wo kommen die her? Was ist die Ursache der Bedrängnisse? Aber ich möchte mich da gar nicht so sehr festbeißen, sondern ich möchte allgemein hier einfach eine Frau uns vorstellen, die über Jahre hinweg, also über lange, lange Zeit bedrängt wurde. Das ist ein Unterschied. Wenn ich eine Krankheit habe und nach 3 Wochen ist die Genesung da und ich bin wieder gesund, dann kann das einem auch auf der Magen schlagen, aber dann geht es wieder aufwärts und schnell hat man diese Bedrängnis vergessen. Wenn das aber eine jahrelange Bedrängnis ist, das zehrt an Körper, Geist und Seele. Und wir haben hier eine Frau vor uns, ich nehme es schon vorweg, eine sehr mutige Frau. Und ich würde sagen, für uns alle, auch für die Männer, kann das ein ungeheuerliches Vorbild sein, wie diese Frau mit ihrer Bedrängnis umgegangen ist. Und das hat gewaltige Auswirkungen, nicht nur auf ihre Familie, sondern auf das gesamte Volk Israel. Ich lese es nicht von Anfang an, aber ich lese ab Vers 10 und achtet einfach mal so auf den Gefühlszustand dieser Frau, auch auf die Beziehung zu ihrem Mann, aber das kommt hier ein Stück weit vor, und was diese Frau durchmacht und vor allem, wie sie reagiert, wie sie aktiv wird, wo sie aktiv wird. Also 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 10. Und sie, also Hannah, war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Das war also der Priester Eli. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lang geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Am anderen Morgen machten sie sich früh auf, und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und gingen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, so kam er nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkanah sprach zu ihr: So tu, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Welch eine gewaltige Geschichte. Welch ein Wunder wird hier spürbar und sichtbar. Also wenn ich dieses Kapitel in der Bibel lese, sage ich, müsste man erfinden sowas. Wenn es nicht geschehen wäre, dann müsste man es erfinden. Hier erleben wir eine Frau, die in einem emotionalen Ausnahmezustand war. Ich drücke es mal so aus mit meinen Worten. Die Kinderlosigkeit war das eine. Das andere war aber die Bedrängnis durch die andere Frau. In Vers 7 heißt es: So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog im Haus des Herrn, kränkte jene sie. Also die andere hat sie gekränkt. Da weinte Hanna und aß nichts. Also eine jahrelange Odyssee der Bedrängnisse. Ich weiß nicht, was in eurem Herz vorgeht. Ich weiß nicht, was in eurem Leben vorgeht, wo ihr gerade steht. Wie gehen wir mit Bedrängnisse und mit Mangel um? Darf der Mangel uns hinunterziehen? Darf der Mangel unser Herz bitter machen? Ich habe mal eine Situation in meinem Leben gehabt, da war ich auch bedrängt. Ich habe mich taufen lassen. 1995, war noch hier in Heilbronn, einer der letzten, der hier in Heilbronn getauft worden ist. Und dann kamen Widerstände aus meiner Familie, die waren heftig. Meine Mutter hat gesagt, in mein Haus kommt kein Baptist. Ich sollte eigentlich den Bauernhof übernehmen, das konnte ich abhaken. Seit dem 17. Jahrhundert hatte ich einen Hof, das war gegessen. In mein Haus kommt kein Baptist. Das hat gesessen im Herzen. Und irgendwann war ich in einem Eheseminar in Heilbronn in der Gemeinde und jeder von den Ehepaaren hat seine Geschichte erzählt und ich habe meine Geschichte erzählt und dann sagt der Pastor Hassani: Hast du deinem Vater vergeben? Der hat natürlich das Haus auch nicht abgegeben. Er hat mir Briefe geschrieben, ich werde das Erbe der katholischen Vorfahren nicht achten und ich soll zurückkehren und so weiter und so fort. Und ich habe gern zu Hause gearbeitet auf dem Hof mit meinen Eltern, aber das war gegessen. Und da war eine Situation, da hat meine Frau zu mir gesagt: Du wirst noch bitter. Lass los, lass es fahren. Und dann an diesem Tag, an diesem Eheseminar, als die Frage an mich kam: Hast du deinem Vater vergeben? Habe ich ihm vergeben. Jeder hat seine Geschichte erzählt und ich habe gesagt: Ich vergebe dir. Pastor Hassani hat mich gesegnet und ich zog meines Weges. Ich kann es kurz machen. Es tut heute noch weh, wenn ich an dem Haus vorbeifahre, das wir verkaufen mussten später. Es in fremde Hände gekommen ist nach 300 Jahren Besitz. Es tut heute noch weh, aber ich habe keine Sekunde bereut, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Der Herr hat mir anderes geschenkt und andere Dinge gegeben. Von daher gesehen kann ich diesen Kummer nachvollziehen. Der Kummer und die Bedrängnisse, die sind bei jedem Mensch anders. Und es treibt uns um. Das treibt uns alle um. Manchmal gehen wir zum Herrn und geben eine Bitte und sagen, Herr, hilf, und die Hilfe bleibt aus. Sie bleibt zunächst aus, dann wird es noch brenzlicher. Was hat diese Frau hier getan? Sie war von Herzen betrübt, das war der Ausgangszustand, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Die hat also ihren Tränen freien Lauf gelassen. Ich finde es toll und bewundernswert, dass es da drin steht. Die hat nicht nur jetzt gebetet, sondern beides gebetet und diesen Tränen freien Lauf gelassen. Da wird was herausgespült, wenn ein Mensch weint. Wenn diese Tränen fließen, das ist wie wenn eine Last, wie wenn ein Mensch eine Last von sich wirft, wegwirft. Und sie hat da nicht zurückgehalten. Sie weinte sehr. Sie weinte lange. Wo ging diese Frau hin? Ging die zu ihren Verwandten und hat ihr Leid geteilt? Das tut ja manchmal gut, wenn man sein Leid, seine Bedrängnisse teilen kann. Ging die zu ihrem Seelsorger, zu ihrem Ältesten, zu den Ältesten? Sprach sie mit ihrem Mann darüber? Wo hat sie sich Hilfe geholt? Ich sehe hier eine Adresse, Herr Zebaoth. So spricht sie diesen Gott, diesen gewaltigen Gott, dem wir auch glauben. So spricht sie ihn an. Das war in diesem Moment die erste und einzige Adresse, Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen. Ist es in unserem Herzen drin, dass wir an einen Gott glauben, dem alle Macht und alle Gewalt gegeben ist? Oder ist es nur hier in unserem Kopf? Natürlich, Jesus Christus, du hast alle Gewalt, alle Macht. Aber wo sehen wir diese Macht und diese Gewalt? Wie drückt sie sich aus in Zeiten des Ukraine-Kriegs? So sprechen viele Menschen und zweifeln an diesem lebendigen Gott. Gott hat Macht. Seit 2000 Jahren baut Jesus Christus und der Heilige Geist und seine Kinder das Reich Gottes. Stück für Stück werden Menschen der Welt abgerungen. Darin zeigt sich zum heutigen Zeitpunkt seine Macht. Die Gemeinde kann nicht überwunden werden, trotz aller Angriffe. Und die Macht ist Jesus gegeben auch für die Zukunft. Die Zukunft liegt in seiner Hand. Er kann die Siegel brechen und er wird die Siegel brechen. Herr Zebaoth, das war die Adresse. Und jetzt kommt sie nicht mit einer globalen Bitte, sondern sie bittet um vier Dinge. Wir dürfen also auch zu unserem Gott kommen und dürfen ganz konkret beten und bitten. Er liebt es, wenn seine Kinder kommen. Weißt du, die von euch Kinder oder Enkel haben, liebt er es nicht, wenn eure Kinder kommen? Wenn die Enkel kommen und fragen Oma, Opa und stellen zwei Fragen oder drei oder vier, es ist doch euch nicht zu viel. Ihr freut euch, wenn Fragen gestellt werden. Ihr freut euch, wenn ihr den Enkel was mitgeben könnt von euch. Wenn die Augen aufleuchten und wenn sie hören, aha, das hat jetzt der Opa und der Oma gesagt. Und so freut sich der Gott, wenn wir konkret zu ihm kommen, unser Herz ausschütten und das benennen. Und das hat sie getan. Vier bitte. Wirst du das Elend deiner Magd ansehen? Sie wusste natürlich, dass Gott alles sieht. Und trotzdem erinnert sie in ihrer menschlichen Schwachheit den allwissenden Gott daran. Wirst du das Elend deiner Magd ansehen? Und an mich gedenken. Das ist die zweite Bitte. Also nicht nur, dass Gott auf sie sieht, sondern dass er auch noch an sie denkt. Der Gott, der ja so beschäftigt ist. Er hat also viel zu tun. Der Hüter Israel schlummert und schläft nicht. Er soll an sie denken. Und die dritte Bitte, und deine Magd nicht vergessen. Gott soll sie also nicht nur sehen und an sie denken, sondern er soll sie nicht vergessen. Er soll sie nicht aus den Augen verlieren. Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? Und das hat mich überrascht, dass es ganz zum Schluss kommt. Also die Bedrängnis, die Kinderlosigkeit, das nennt sie zum Schluss als vierte Bitte. Das andere wird vorangestellt. Und da macht sie ein Gelübde. So will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Das ist ein gewaltiges Gelübde. Im Psalm 50, Vers 14 heißt: Opfere Gott Dank und erfülle dem Herrn deine Gelübde. Und noch ein Wort aus dem Psalm 116, Vers 14. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor allem Volk. Sie wusste also ganz genau als gläubige Israelitin, die Gelübde, die man dem Herrn gibt, die soll man, die muss man erfüllen. Ein Leben lang, das ist gewaltig. Sie hat noch kein Kind gehabt. Sie wusste nicht, ob der Herr diese Bitte erfüllen wird. Sie wusste nicht, ob sie noch weitere Kinder bekommen wird oder nicht. Und ist bereit, dieses Kind ein Leben lang dem Herrn zu geben. Und ich stelle die Frage, und ich muss die Frage heute Morgen an uns stellen, zu was sind wir bereit? Vielleicht ein Jahreseinsatz der FSJ in der Missionsgesellschaft, vielleicht ein Einsatz im Ahrtal. Vielleicht eine kräftige Überweisung an einen Missionar. Zu was sind wir bereit? Sie hat das, was ich eben genannt habe, bei weitem alles übertroffen. Ich gebe ihn dir mein Leben lang. Wem geben wir unsere Kinder? Wo bringen wir sie hin? Ins Gymnasium? An die Uni? Wem geben wir sie? Wem weihen wir unsere Kinder? Wem weihen wir unsere Enkel? Sollen sie es mal besser haben wie wir? Sollen sie mal einen Job haben, der einfacher ist wie unser Job, wo wir uns abgekämpft und abgemüht haben? Sollen sie bessere Startchancen haben wie die Kriegsgeneration, sind ja ältere hier, die mühsam sich durchringen mussten, wo nichts da war? Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der hat alles aufgehoben. Wenn der alte Dachkantel kaputt war, wurde der auch noch auseinandergesägt und aufgehoben. Das kann man alles brauchen. Warum? Weil er nichts gehabt hat nach dem Krieg. Wirklich nichts. Wir wünschen uns doch das alle für die Kinder. Das ist auch gut so. Aber diese Frau ist mutig. Sie übertrifft alles. Ich gebe ihn dir, dem Gott Zebaot, ein Leben lang. Das ist was Gewaltiges. Wir werden noch sehen, dieser Entschluss, der hat so viel verändert im Volk Gottes, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Viele bejammern die heutige Situation in den Gemeinden. Wir sind ja schon froh, wenn wir nicht schrumpfen. Seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch schon froh, wenn wir nicht schrumpfen, wenn wir den Status quo halten. Dann wird auf andere Gemeinden geschielt, wo es vielleicht ein bisschen aufwärts geht. Ja, warum dort, warum nicht bei uns? Aber die mehr Heilige Geist und so weiter und so fort. Die Zeit hier war keine super Zeit. Ich sag mal, wie es in der Priesterschaft ausgesehen hat. Söhne Elis, da heißt es in 2 Vers 2, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Das muss man sich mal überlegen, das war die Priesterschaft, die nach Eli gekommen ist. Diese Söhne fragten nicht nach dem Herrn. So war diese Zeit. Ist es nicht auch heute so bei uns im Volk, dass immer weniger nach dem Herrn fragen? Also so anders ist diese Zeit überhaupt nicht. Und dann fällt mir noch was auf. Da heißt es, es war in 3 Vers 1, war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das Herrnwort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Die Menschen waren mit sich beschäftigt. Die waren vielleicht noch nicht einmal richtig unglücklich, gefangen in ihrem eigenen Denken, und das prophetische Wort hatte kaum noch Wirkung. Spüren wir, wie wichtig diese Entscheidung dieser Frau war. In dieser Zeit wurde ihr Sohn dem Volk Gottes geschenkt. Sie hat nicht nur kurz gebetet. In Vers 15 heißt es, in Vers 16, ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Das heißt, sie war anhaltend im Gebet. Das Gebet war nicht nur ein Strohfeuer, ich hau jetzt mal ein, zwei Bitte raus und warte, was der Herr tut, sondern ich bleib dran. Egal was kommt, ich bleib dran. Der Sohn kam nicht zuerst, erst kam der Frieden. Es ist mir aufgefallen. Eli hat sie angesprochen nach diesem Gebet und sagte, geh hin in Frieden. Das ist was Wichtiges. Wenn wir uns aufmachen zu diesem gewaltigen Gott, ihm unser Herz ausschütten, schenkt er uns Frieden. Wir sind nach dem Gebet erleichterter wie vorher. Und dann war hier eine Wende. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Sie hat also während und am Ende des Gebets gespürt, eigentlich kommt es gar nicht auf mein Gebet an, sondern auf deine Gnade. Lass deine Magd Gnade finden. Das ist das, was mich am meisten verwundert hat. Da macht sich ein Mensch auf in der Bedrängnis, schüttet sein Herz aus, vollkommen aus, betet und bittet, und dann kommt er zu der Erkenntnis, Herr, ich brauche deine Gnade. Darauf kommt es an und sonst auf gar nichts. Das hat die erkannt. Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges. Und so ist es auch bei uns im Leben. Wenn wir spüren und merken, die Gnade allein richtet es aus, die Gnade allein genügt, dann dürfen wir getrost in unseren Alltag zurückkehren. Es heißt hier nicht, sie machte sich auf, wechselte den Wohnort mit ihrem Mann und suchte sich einen neuen Job und es ging aufwärts. Und der Glaube trug sie und in der neuen Stadt gründete sie eine Megagemeinde. Nein, die ging nach Hause. Jesus beruft manche Menschen und sagt, geh in die Mission, mach Pastor, mach das, mach jenes, geh nach Ninive. Aber viele werden zurückgeschickt, dahin, wo sie herkommen, in die Situation, in ihre Familie hinein. Da wird sie hingeschickt, aber als veränderte Frau. Das Gebet hat sie verändert. Geh hin mit Frieden. Und im Bewusstsein, die Gnade Gottes bringt mich durch. Sie trägt mich. Ob ich das Kind bekomme, ob ich es nicht bekomme, ist es zweitrangig. Mit der Gnade kann ich neu hindurchstarten, da wo ich stehe, da wo ich bin. Ein Wunder. Sie wird schwanger, Gott erfüllt ihr diese Bitte. Ihr Mann spricht zu ihr, tu es, wie dir es gefällt. Das spricht für mich. Es ist spürbar, dass hier in dieser Ehe, trotz dieser schwierigen Situation, ja, er Einssein da ist. Ich spüre da, da ist eine Einheit da. Heute brauchst du nicht mit hoch zum Opfern, aber wenn dein Kind entwöhnt ist, dann geh, tu, wie dir es gefällt. Und dann schiebt er noch einen Satz nach, der Herr aber bestätige, was er geredet hat. Also dem Mann war es wichtig, nicht, dass hier irgendein Wunsch sich realisiert, sondern dass der Herr diese Bitte bestätigt. Das ist auch wichtig für unser Leben. Alles, was wir tun oder lassen, ist es doch wichtig, dass der Herr Dinge bestätigt. Ich bin am 1. April in Rente gegangen und rucki-zucki war der Kalender virtuell gefüllt. Da sind verschiedene Menschen auf mich zugekommen. Der eine hat gesagt, kannst das machen, das machen, das machen. Da wurde man es erstmal schwindelig. Da muss ich erstmal zum Herrn gehen und sagen, Herr, was soll ich nicht tun, was soll ich lassen? Ich will ja nicht mehr arbeiten wie vorher. Dann hätte ich ja weiterarbeiten können. Und das waren gut gemeinte Dinge. Eine Frau, christliche Bücherstube, da habe ich ein paar Mal geholfen beim Einräumen und so weiter und so fort. Ja, kannst du nicht zwei Tage da mitarbeiten und so weiter? Das ist eine gute Sache. Ich hab dann innegehalten, erst mal gesagt, ich muss erst mal mich sortieren und gucken, was will denn der Herr, was ich tue? Und habe einige Mal Nein gesagt. Andere riefen mich an und gesagt, ich habe eine Firma, ich könnte dich 70 Tage im Jahr brauchen, du kannst dir die Arbeitszeit raussuchen, kannst 3 Stunden arbeiten oder 5 Stunden oder 7 Stunden, 12 € Cash auf die Hand, brauch dich morgen schon. Ich bin tatsächlich am nächsten Tag hingefahren, habe da 3 Stunden mitgearbeitet. Aber ich war im Gebet und habe gesagt, Herr, was soll ich tun und was soll ich lassen? Ich muss das sortieren und ich möchte es nicht allein sortieren. Ich möchte, dass du mit im Boot bist und mir das zeigst. Und da gab es einige Nein und ich habe gespürt, einige Türen hat der Herr geöffnet, wo ich gespürt habe, geh durch diese Tür durch, tu das und lass das. Diesem Mann von der Hanna war das wichtig, dass der Herr das bestätigt. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. Das wollte er. Und das ist gut so. Wir müssen nicht alle unsere Wünsche gegenseitig immer befriedigen, sage ich. Auch in einer Ehe und auch in Bezug auf Kinder. Wir brauchen eine innere Antenne und ein Gespür. Herr, was meinst du da dazu? Ist dieser mein Wunsch in deinem Wille? Oder ist es nur so ein Wunsch? Das kann auch ein frommer Wunsch sein. Und da gab dieser Mann, dieser Hanna, das Ja. Gib diesen Sohn, du kannst ihn sein Leben lang abgeben, aber der Herr soll das bestätigen. Wenn er es nicht bestätigt, müssen wir andere Wege gehen. Das war schwierig für die Frau, trotz diesem Gelübde. Der Knabe war noch jung. Ich bin jetzt keine Frau, die entwöhnt. Früher war das anders. Ich denke, die habe vielleicht 1-2 Jahre gestillt. 3, ich weiß es nicht. Aber er war noch jung. Und so einen Knabe abzugeben, wegzugeben, für immer. Und so hat sie es ja versprochen gehabt. Das hat mit Sicherheit was in ihr ausgelöst. Sie musste noch öfters in ihrem Leben Ja sagen zu diesem Beschluss. Sie ging ja dann jährlich hin, hat ihm immer wieder Kleider genäht, steht dann in weiteren Kapitel, hat sie jährlich hingebracht. Vielleicht war jährlich eine Anfechtung da. Soll ich ihn wirklich ein Leben lang dort lassen? Ich könnte ihn jetzt zu Hause brauchen. Er hat ja jetzt schon 3, 4, 5 Jahre gedient. Kann ich ihn nicht mit nach Hause nehmen? Sie musste ihr ehemaliges Gelübde öfters bestätigen. Und so ist es auch mit unserer Berufung, auch mit der Berufung als Gemeinde. Wir können nach hinten schauen, können sagen, was hat Heilbronn gemacht, 28,2 Gemeinde, alles gut. Was hat Mosbach gemacht, was haben andere Gemeinden gemacht? Führt aber nicht weiter. Die Berufung einer Gemeinde, die Berufung von uns als Kinder Gottes, bedarf immer wieder eines neuen Ja's. Ja, Herr. Heute wollen wir mit dir rechnen. Heute wollen wir mit deiner Gnade rechnen. Heute wollen wir mit deiner Kraft und deinem Eingreifen rechnen und uns mit dir auf den Weg machen. Egal, wie die Situation aussieht. Wir haben gehört, die Offenbarung war selten. Wir haben gehört, die Priester haben sich in Dreck geschert um den Herrn. Ich sage es mal in meinen Worten. Schlechte Zeiten. Dennoch, Gott ist größer als die Situation. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Es war die Frucht der Entscheidung dieser Frau. Ich lese es noch mal vor. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Dann geht es weiter. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm. Gibt es was Größeres, wenn ihr sagen könnt, der Herr war mit meinen Kindern? Gibt es was Größeres? Lieber ihr Kind, das ein Kesselflicker ist. Und es heißt, der Herr war mit ihm, wie ihr Kind, der Doktor, Professor ist und der Herr ist nicht mit ihm. Der Herr war mit ihm. Und jetzt kommt die Krönung. Und der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Das muss man sich vorstellen. Diese Frau in ihrem Kummer wendet sich an den Gott Zebaoth, wirft alles hinein in die Waagschale, schenkt ihren Gott, diesem allmächtigen Gott, und Gott segnet das ganze Volk Gottes. Jetzt stellt euch mal vor, wenn diese Frau sich weiterhin in ihrem Kummer festgesetzt hätte, wenn sie sich, ja, jetzt fehlen mir die Worte, wenn sie sich eingegraben hätte, vielleicht noch nach außen alles mitgemacht hätte mit ihrem Mann, das fromme Leben geführt hätte und innerlich hätte sie sich abgekapselt. Was wäre dann geschehen? Das hat sie nicht gemacht. Sie war entschieden. Einmal entschieden, immer entschieden. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Wir sehen hier, es kann auf eine Entscheidung, auf ein Gebet, auf eine Person kann es ankommen. Wir brauchen nicht nach rechts und links gucken, wie ist diese Gemeinde, was macht diese Familie. Das ist eine Anfrage an uns, an jeden Einzelnen. Was sind wir bereit, diesem Herrn anzuvertrauen? Und dann kann er Gewaltiges tun. Ich schließe mit Psalm 63, da wird es nochmal in wunderbarer Weise ausgedrückt, was wir in dieser Geschichte gehört haben. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Das wünsche ich uns alle, dass seine rechte Hand uns hält. Amen.